und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders, deinem Podcast für traditionell chinesische Medizin, alternative Medizin und allem, was so dazugehört. Mein Name ist Janine Berndt, ich bin Fachärztin für Neurologie und begleite dich durch diesen Podcast. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, was auch für mich sehr zentral ist in meiner Arbeit und mit dem ich mich vor allem in den sozialen Medien immer mal wieder beschäftigen darf oder ja auch manchmal gezwungenermaßen muss. Und zwar geht es darum, dass die Organe, wie wir sie in der chinesischen Medizin wahrnehmen, nicht hundertprozentig stets den Organen in der westlichen Medizin entsprechen. Was ich damit meine, ist, dass ich auch in meiner Arbeit häufiger auf Missverständnisse treffe, die halt diese beiden Heilungswege bzw. Medizinwege durcheinander bringen, um da ja für sich selbst wahrscheinlich Verständnis zu schaffen. Die traditionell chinesische Medizin teilt einige Organe gänzlich anders ein als die westliche Medizin. Und darum werde ich heute diesen Podcast aufnehmen, um da so ein bisschen Aufklärung schaffen zu können, weil einige natürlich dann anfangen, okay, aus der chinesischen Medizin habe ich zum Beispiel eine Herzblutlehre und dann muss ich zum Kardiologen gehen als Beispiel. Und der Kardiologe guckt dann natürlich den Patienten oder die Person, Entschuldigung, fragend an und sagt, hier ist gar nichts los, hier gibt es kein Problem. Und in dem Moment muss man halt sagen, dass es zwei unterschiedliche Medizinsysteme sind und das dürfen wir respektieren. Und wenn ich als zwar auch ausgebildete Schulmedizinerin, aber hier in dem Podcast anfange, von Milz-Qi-Lehre oder der Herz-Blut-Lehre oder Yin- und Yang-Lehren zu sprechen, dann beziehe ich mich nicht auf meine schulmedizinische Ausbildung. Die habe ich immer im Hinterkopf. Ich arbeite natürlich auch schulmedizinisch, sogar überwiegend schulmedizinisch. Aber in solchen Momenten, dann geht es um die traditionell chinesische Medizin, die ich ebenfalls sehr liebe als Behandlungssystem. Und das Ganze so ein bisschen auseinander zu klamüsern, habe ich heute diesen Podcast aufgenommen. Es gibt einige Organe, die in ihrer Funktion ja ganz typisch denen der westlichen Organe entsprechen, in anderen Momenten gar nicht. Und warum ich vorhin kurz von den sozialen Medien sprach, ist, ich habe mal, das ist schon einige Jahre her, auf Instagram oder auf Pinterest, genau, ein Foto hochgeladen von meiner Website, das ist de-qi.de. Dort habe ich schon ähnlich zu den Podcast-Folgen auch einige Blogbeiträge geschrieben und da ging es zum Beispiel um den Verdauung und die Qi-Aufnahme, auch Blut der traditionell chinesischen Medizin und da kam jemand, ich muss immer noch über diesen Kommentar lachen, der mich belehren musste und sagen musste, das ist ja hier absolut falsch, was ich schreibe. Und vor dem Bildschirm gesessen, als ich das gelesen habe und nur noch mit den Augen geleiert, weil mich das auch manchmal richtig ankotzt, um es so zu sagen, dass ich sozusagen die Theorien der chinesischen Medizin vor fast schon religiös ausgearteten Naturwissenschaftlern verteidigen muss. Natürlich weiß ich, dass mit der Qi-Aufnahme, dass die Milz des Qi nicht in der westlichen Medizin so aufnimmt und dass das ein ganz anderes Prinzip ist. Aber trotzdem hilft dieses Prinzip zu heilen. Und ich finde, genau das ist der Ansatzpunkt, mit dem wir arbeiten dürfen. Also ich bin da manchmal richtig schon genervt davon, wenn ich dann als Schwurbler oder sowas bezeichnet werde. Ja, das ist schön und gut. Es ist nicht wissenschaftlich fundiert, was dort geschrieben wird. Aber es ist ein System, das tausende Jahre alt ist und das für mich und für viele Menschen gut funktioniert. Und dann geht es nicht darum, jedenfalls aus meiner Sicht, geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern zu heilen. Und ich bin es auch langsam müde, Diskussionen mit solchen Leuten zu führen. Genau, aber jetzt nochmal, um so ein bisschen in dieses Verständnis zu gehen, um in die Materie zu gehen. Eine sehr häufige Diagnose, die wir oder ja auch überhaupt ich bei jungen Frauen stelle, ist so etwas wie zum Beispiel die Leber-Qi-Stagnation. Und dann, wenn ich solche Diagnosen sage oder solche Verdachtsmomente, dann kommt als Gegenargument, ja, aber meine Leberwerte sind in Ordnung oder der Ultraschall war doch in Ordnung, an meiner Leber ist nichts. Oder manchmal wird dann auch gar nicht weitergesprochen und dann kommen solche Sachen im Nachhinein raus, die hat gedacht, ich bin Alkoholikerin oder hat das was mit dem Alkohol zu tun und sowas. Und das ist in dem Moment gar nicht gemeint, sondern es geht um die Aufgabe der Leber aus der Sicht der chinesischen Medizin, die halt für Bewegung da ist. Und was leider zum aktuellen Zeitpunkt noch ein häufiges Problem bei uns Frauen ist, dass wir unsere Gefühle, unsere Emotionen unterdrücken und die nicht fließen lassen. Und wenn wir das über Jahre machen, also eine ganz typische Sache ist immer, dass uns Mädchen oder Frauen als Kindern antrainiert wurde, immer lieb zu sein, nie böse zu sein, nie wütend zu sein. Ne? Das ist heute noch so. Das geht mir sehr häufig so. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr wütend sein kann und da auch mal wirklich aus sich rausbrechen kann. Und das wird häufig noch besonders von anderen Frauen verurteilt. Und da fängt man an, diese Wut, die dann in einem schwelt, zu unterdrücken. Und ganz ehrlich, jeder Mensch ist mal wütend. Und das ist keine Tugend, nicht wütend zu sein, sondern das ist was uns einfach kulturell abtrainiert wird. Wie vielen Männern halt auch abtrainiert wird, traurig zu sein. Ah, ein Junge weint doch nicht. Ein Indianer weint doch nicht. Na, das Typische. Und genau das ist das Problem, wenn wir unsere Gefühle nicht frei fließen lassen können, dann kommt häufig so eine Leber-Qi-Stagnation. Und bei dem einen oder anderen äußert die sich in einer Migräne, ja, und dann hat das nichts damit zu tun, dass dieser Mensch ein Alkoholproblem hat, dass die Leber aus westlicher Sicht betroffen ist, sondern schlicht und ergreifend aus chinesischer Sicht, ja? Und da ist halt die Leber damit dabei, das zu behandeln. Wenn das Qi weiter stagniert, dann kann es halt auch zu so einem aufsteigenden Leberyang kommen. Also das heißt, dieses Feuer, dieses Hitzige des Yangs steigt nach oben auf und das ist, was viele dann als Migräne bemerken. Ne? Aber das ist so eine Theorie, in der halt westliche Medizin und chinesische Medizin überhaupt nicht übereinander stimmen. Genau, das Zweite, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen oder angerissen hatte, war das Problem mit dem Herzen. Nun ist, ich habe, soweit ich weiß, noch keine gute Folge zum Herzen aufgenommen, aber halt, weil es auch in diese Folge gut reinpasst. Das Herz hat zwar auch die Aufgaben aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin, die es in unserer westlichen Medizin hat, heißt das Blut bewegen, diese Pumpleistung, auch das haben die Chinesen schon vor vielen, vielen Hunderten, Tausenden Jahren gesehen. Aber es hat einen Aspekt, den wir in der Schulmedizin, naja, sagen wir zum Teil nur beachten. Und zwar die Emotionen. Also alles, was mit Gefühlen zu tun hat, auch im weitesten Sinne, hat irgendwo einen Herzaspekt. Ja? Und die Psychiatrie quasi ist sozusagen die Herzmedizin aus Sicht der chinesischen Medizin. Also dieses Organ hat ganz, ganz viel mit der Psyche auch zu tun. Ja? Und da gibt es schon Momente, in denen die Schulmedizin da nicht mehr mitgehen kann. Ja? Es gibt natürlich auch dieses Broken Heart Syndrom. Heißt, wenn jemand schwere Schicksalsschläge erlebt, dass er dann Herzprobleme erleiden kann, also auch das kann man sogar teilweise schulmedizinisch nachweisen, ne? Aber das sind Riesenunterschiede zu dem, was die westliche Medizin macht, ne? Und wenn wir in der chinesischen Medizin jemanden mit Schlafstörungen zum Beispiel haben, gucken wir auch sehr schnell nach dem Herzen aus Sicht der chinesischen Medizin. Das macht der typische Schulmediziner nicht. Also wenn von mir jemand in der schulmedizinischen Praxis sitzt und mir von Schlafstörungen berichtet, schicke ich den nicht gleich zum Kardiologen, jetzt mal so runtergebrochen, damit ihr den Unterschied auch so ein bisschen näher gebracht bekommt. Also ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und ich habe das jetzt auch so von einigen gehört, wenn ich zum Beispiel auch wieder die Leber-Chi-Stagnation besprochen habe, dann wurden dann ins nächste alternativmedizinische System gegriffen und gesagt, ja, da gibt es ja die und die Möglichkeit aus alternativmedizinischer europäischer Sicht die Leber zu stärken. Dann denke ich mir immer, das hat jetzt in dem Moment aber, ja, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren, weil die Leber in der traditionell europäischen Medizin doch anders fungiert als in der chinesischen Medizin. Also da wirklich, wenn dir jemand sowas sagt oder du was liest, was zu dir passen könnte, dann bitte nicht die Verfahren durcheinander bringen und sich wundern, dass es nichts bringt. Ja, weil das sind halt ganz, ganz andere Heilungs- und Krankheitstheorien, die dahinter stehen. Ja, und dann auch nicht gleich sagen, was der da erzählt oder die da erzählt hat, ist kompletter Blödsinn. Nein, da wirklich auch, mal reflektieren, was wir lesen. Wir lesen halt sehr, sehr viel, auch im Internet, TikTok, Instagram und Co. Und es ist auch wichtig, dass du überlegst, von wem du die Informationen bekommst. Also ist das jemand zum Beispiel, der in der chinesischen Medizin eine Ausbildung hat oder Erfahrung darin hat, oder ist es jemand, der sich da belesen hat und gegebenenfalls auch diese Medizinsysteme komplett einmal durcheinander mixt. Na, also wenn man schon alleine die Möglichkeit von Online-Kongressen sich da durchliest, ist da ja wirklich ein riesiger Batzen gegeben. Und da bitte reflektiere für dich, ist das jetzt wirklich jemanden, dem ich vertrauen kann, der da auch Ahnung hat, wovon er spricht? Oder ist es eher so jemand, bei dem du sagst, na, ich bin mir nicht sicher? Und wirklich nicht im schlimmsten Fall, aber bei Unsicherheiten, dann sprich doch gerne mit einem Therapeuten, der in der chinesischen Medizin ausgebildet ist. Und da gibt es ja in der Zwischenzeit sehr viele hervorragende Kollegen. Ja, und das ist ja auch nicht nur immer offline. Ich weiß, meine Praxis zum Beispiel ist auch in einer sehr ländlichen Gegend. Dort gibt es halt nicht so viele TCM-Therapeuten. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, online sich zu informieren sich Informationen von Experten zu holen. In meinem Fall, das spreche ich ja immer wieder mal im Podcast an, diese Nieren-Yin-Lehre. Ich habe nur eine Niere. Das ist sowohl schulmedizinisch als auch in der chinesischen Medizin ein Aspekt. Aber meine Nierenwerte sind völlig in Ordnung. Also jeder, bei dem ich immer wieder zur Kontrolle sagt, zwar, dass ich eine auffällige Niere habe, also das ist was für die Schulmediziner. Der Ultraschall sieht eigenartig aus, aber von den Werten her ist die Niere völlig gesund und funktioniert hervorragend. Also sozusagen diese Nieren-Yin-Lehre, die kann auch ich nicht nachweisen, einzig dann, wenn es bei mir Probleme gibt. Genau. Und dann kommt der größte Streitpunkt, den ich jetzt, nicht der kommt, der möchte ich jetzt ansprechen, bei dem ich immer wieder an meine Grenzen gerate, das jemandem zu erklären, der sehr schulmedizinisch gebildet ist. Und zwar die Milz. Ich habe ja schon oft genug in diesem Podcast über die Milz gesprochen. Die Milz ist auch ein super zentrales Thema. Haha, die Milz ist die Mitte. Also es kommt drauf an, welche Art von Kategorie wir nehmen. Also die Milz kann sozusagen in dem Elementekreis einmal der Frühsommer sein, also so im Jahreskreis, aber sie kann auch die Mitte sein. Ja? Und die Mitte passt in diesem Moment ganz gut, weil die Milz aus Sicht der chinesischen Medizin ja diese Verdauungsaufgabe hat. Das hat sie aus westlicher Sicht nicht. Wenn ich jetzt einem Schulmediziner komme und sage, ich habe Verdauungsprobleme, meine Milz arbeitet nicht richtig, dann wird er mich mit hochgezogenen Augenbrauen anschauen. Wenn ich als Arzt mit solchen Kommentaren einem eingefleischten Schulmediziner oder halt Naturwissenschaftler komme, dann wird er mich vielleicht meines Berufstitels entheben lassen wollen. Also da ist es auch für mich in Kommunikation mit Kollegen immer wichtig zu betonen, ich komme jetzt mit der chinesischen Medizin. Und dann kann man das ganz anders auch betrachten. Ja, also die Milz, wie gesagt, hat eine Verdauungsaufgabe, die hat eine Verteilungsaufgabe. Und ich hatte es jetzt letztens erst mit einer guten Freundin im Gespräch, zum Beispiel bei uns Frauen oder häufig Frauen, es gibt auch Männer, die das haben, Wassereinlagerungen auch während Menstruations oder während des Zykluses oder halt der eher zu Wassereinlagerungen im Bein oder Arm neigt, das ist ein Milzaspekt, auch während der Schwangerschaft. Die Milz hat extrem viel zu tun während der Schwangerschaft. Und das heißt aus chinesischer Sicht, das ist ein Milzaspekt. Und ein Thema, was ich auch nochmal wahrscheinlich in einer gesonderten Folge anspreche, das habe ich immer mal wieder anreißen lassen, warum Menschen, die es schwer haben, Gewicht zu verlieren oder so zum Übergewicht neigen, häufig auch einen Milzaspekt dabei haben. Also sowas, das gehört alles zu diesem Thema dazu aus chinesischer Sicht, aber nicht aus westlicher Sicht. Ja, also auch in diesem Zusammenhang, also wenn du in die Adipositas, also heißt Übergewichtssprechstunde, gehst und was von deiner Milz erzählst, wird der rein schulmedizinisch ausgebildete Kollege auch wenig Verständnis dafür haben. Und das ist jetzt hier gar nicht als Kritik auch an der Schulmedizin gemeint, sondern die Schulmedizin hat ihre Aufgaben, die hat auch ihre durchaus sinnvollen Aufgaben. Also ich bin auch jemand, der es ganz, ganz schrecklich findet, wenn ein Medizinaspekt den anderen verteufelt. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden, weil ich finde, jede Art von Medizin hat ihre Berechtigung. Ich finde es nur ganz ungünstig und auch engstirnig, wenn der eine anfängt, den anderen zu verurteilen oder sich zur Aufgabe setzt, dann den anderen an den Pranger zu stellen und zu sagen, ja, du erzählst jetzt hier nur Blödsinn. Ja? In dem Zusammenhang möchte ich nochmal betonen, ich bin schulmedizinisch tätig. Ich nutze auch gerne die Möglichkeiten der Schulmedizin. Sehr, sehr gern sogar, weil das natürlich auch mein Beruf ist. Aber es gibt Aspekte, vor allen Dingen auch Krankheitsaspekte, die kann man nicht gut schulmedizinisch behandeln. Und dann ist es eine wunderbare Variante, oder auch wenn Medikamente Nebenwirkungen machen und ähnliches, die chinesische Medizin einzusetzen. Ja, und es gibt halt auch Sachen, bei denen kann man ganz offen drüber sprechen. Hier gibt es eine schulmedizinische Therapieoption und hier gibt es eine chinesische Therapieoption. Die eine hat die Vorteile, die andere hat die Vorteile. Das ist jederzeit möglich. Ja, und ich finde das durchaus sinnvoll, vor allen Dingen, wenn es, sagen wir es mal so, Erkrankungen sind, bei denen wir als Schulmediziner rein symptomatisch behandeln. Das heißt, wir können die Ursache mit unserer Behandlung nicht mehr wegmachen, nehmen nur noch die Symptome weg. Dann finde ich es auch absolut legitim, alternativmedizinisch zu arbeiten. Natürlich mit entsprechenden Hintergrundwissen, Fachwissen und einer ausreichenden Aufklärung des Patienten. So, ich habe diese Folge jetzt zum Sonntag aufgenommen, also das war jetzt sozusagen das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, du hast einiges aus dieser Folge mitnehmen können, hattest deine Freude. Ich hoffe, die Audioqualität ist halbwegs in Ordnung, es schallt nicht zu doll. Ich bin da jetzt gerade noch am Ausprobieren, was jetzt hier optimal ist. Musste auch noch mal mit dem Programm ein bisschen hin und her spielen, weil es da Probleme mit meinem Mikrofon gab. Also es ist alles noch nicht dort, wo ich es hinhaben möchte, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.